Unser Thema heute, Jungpflanzenneuheiten. Was gibt es Neues im Jungpflanzenangebot von Lubera Edibles?
Herzlich willkommen beim Lubera Edibles Gärtnerradio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen.
Mein Name ist Frederik Vollert und bei Lubera Edibles bin ich verantwortlich für die Produktentwicklung. Mein Gast heute ist Markus Kobelt, Gründer von Lubera und Co-Geschäftsführer von Lubera Edibles. Markus, wie gehen wir bei den Neuheiten vor? Wie ist da der Zeitpunkt?
Zuerst müssen wir natürlich die Erwartungshaltung der Zuhörer etwas enttäuschen. Also wir sind keine Neuheiten. Ja? Einfach damit das klar ist. Obwohl wir uns auch zu verkaufen versuchen. Ja. Und mit den Neuheiten, das ist so ein bisschen relativ, aus dem einfachen Grund. Wenn wir neue Sorten haben, dann testen wir die irgendwie, sagen wir, das ist eine neue Sorte, dann bekommt sie vielleicht einen Namen und dann beginnen wir sie zu vermehren, vielleicht konventionell, zunächst bei Lubera in Buchs und dann geht's, meistens ist das deine Arbeit, deine Aufgabe, Frederik, genau. Dann gehen die wichtigen Sorten dann für den größeren Markt, gehen dann nach Bamberg, Strullendorf, werden in vitro etabliert und dann gibt's schnell mal 100, 200 Pflanzen. Die brauchen wir meistens nur als Testmengen, weitere Testmengen, um sie bei uns in Buchs und in Bamberg oder auch in Bad Zwischenahn zu testen, verschiedene Klimaregionen, wie sieht die Produktion aus. Und da gibt es dann vielleicht mal 100 oder 1000 Pflanzen. Das reicht nicht, um Jungpflanzen anzubieten, aber das reicht dann, dass wir bei Lubera kommen, die Pflanzen auch mal direkt mit den Endkonsumenten testen können, weil wir ein B2C-Geschäft haben, ja. Und wenn das dann gut geht und problemlos geht und wir genügend Erfahrungen haben, dann kommt es dann ins Jungpflanzenprogramm. Aber bevor es ins Jungpflanzenprogramm kommt als Neuheit, muss auch die Produktionsfähigkeit skaliert sein. Unsere Hauptfähigkeit bei der Produktion von Jungpflanzen ist die Mikrovermehrung letztlich. Das ist das, was wir immer versuchen zu erreichen. Nicht immer erreichen, da müssen wir auch andere Methoden benutzen. Aber zuerst probieren wir die Mikrovermehrung, weil wir das am besten können. Weil wir da Roboter einsetzen können, weil wir da am besten skalieren können. Und das ist so eine Arbeit, die immer unterschätzt wird. Ja, auch ich, wenn dann mein Partner Rupert Meyer sagt, Markus, es geht, ich frage, habt ihr endlich diese Pflanze jetzt im Griff? Können wir jetzt da eine 500.000 verkaufen, oder? Dann kommt dann, nein, das geht noch nicht und das ist nicht perfekt. Wir schaffen zwar 1000 Pflanzen, aber wir schaffen nicht 10 oder 50.000. Und genau diese Hürde muss zunächst überwunden werden. Und wie gesagt, das darf nicht unterschätzt werden. Und dann kommt halt eine Neuheit, die vielleicht schon ein Jahr, vielleicht schon drei Jahre bei Luberacom verkauft wird, kommt dann auch als Jungpflanze bei Lubera Edibles und steht allen anderen Produzenten auch zur Verfügung. So ist ungefähr die Vorgehensweise. Es gibt auch mal Ausnahmen, dass etwas sogar zuerst bei LE kommt, aber das ist eher ungewöhnlich.
Genau. Und deswegen haben wir meistens auch dann die Nomenklatur nicht als Neuheit, sondern eher als Neueinführungsinsortiment.
Genau, weil es meistens halt bei Luberacom schon vorher verkauft worden ist. Das ist übrigens einfach, um auch mal noch das auszuräumen. Wir haben nicht so was wie eine Exklusivität, gar nicht. Wie gesagt, es gibt auch mal Sachen, die LE vorher verkauft. Also wir wollen nicht anderen Gärtnern etwas wegnehmen oder vorenthalten, sondern es ist effektiv die Skalierung der Produktion, die dazu passt. Wir können mit 1000 Pflanzen nichts anfangen auf dem Markt. Wir finden nicht die 2-3 Kunden, die die nehmen. Mhm. Und die werden halt dann zuerst sozusagen bei Luberacom verwertet. Und das Interessante daran ist auch, dass wir dann dadurch lernen, wie die Pflanze funktioniert. Es passiert nicht häufig, aber es passiert vielleicht jede 20. Jungpflanze-Neuheit, die wir einführen, dass wir irgendwas übersehen haben. Ja, irgendwas, was wir nicht gesehen haben. Ich kann mich erinnern mal, eine kompakte Himbeere, die erste, die wir hatten, nicht die, die wir jetzt verkauften. Und alles gut, alles hat gepasst, ein bisschen spät gefruchtet, wunderschöner Christbaumwuchs und wie ein kleines Tännchen. Aber das Ding hielt den Topf nicht aus. Und das haben wir in den Freilandversuchen und auch in der Produktion nicht gesehen. Aber unsere Kunden haben es dann gesehen. Ja. Und dann haben wir das Ding natürlich sofort wieder aus der Pipeline genommen und nicht mehr verkauft. Also es ist auch noch die letzte Möglichkeit, mal letztlich ein bisschen unsere Endkunden auch als Testperson zu brauchen und dann eine Pflanze, bevor wir 10.000, bevor wir 100.000 davon verkaufen, nochmals einem Härtetest zu unterziehen. Das ist so ein bisschen die Vorgehensweise. Mhm. Gut, jetzt wollen wir so ein bisschen uns durch die Neuheiten, ja nicht durchkämpfen, sondern durchargumentieren. Ich denke, heute geht es nicht darum, jetzt bei Riesenromane zu erzählen. Also ich darf, du darfst nicht, oder? Und sondern darum, kurz die Neuheiten vorzustellen, die dieses Jahr im Jungpflanzenprogramm zu erwarten sind. Wenn ich dieses Jahr sage, heißt das eigentlich im Wesentlichen, es gibt vielleicht jetzt noch kleine Versuchsmengen, aber es ist vor allem die Möglichkeit, jetzt zu bestellen, damit Sie im nächsten Frühjahr diese Jungpflanzen beziehen können. Das ist halt einfach jetzt dem Markt geschuldet. Wir kommen mit der Produktion nicht ganz nach, aber es ist auch eine gute Disziplin. Dann, wenn wir eine Jungpflanze vorstellen, eine neue Sorte vorstellen, gibt es in der Regel Kleinstmengen zum Probieren.
Genau.
Aber es ist ganz wichtig, dann auch zu bestellen, damit man im nächsten Frühjahr sozusagen die gewünschten Mengen bekommt.
Genau.
Also, das erste wären die Sugarroot Süßkartoffeln. Kannst du kurz vorstellen, um was es geht?
Genau, Sugarroot Süßkartoffeln, Sugarroot-Serie, ist eine Süßkartoffelserie aus eigener Züchtung, aus eigener Selektion, die deutlich süßer ist, also vom Geschmack deutlich süßer sind, als die marktüblichen Sorten. Kann man so sagen, haben wir degustiert, haben wir auch gegeneinander degustiert. Ja, bei den Sugarroot-Süßkartoffeln haben wir 4 Sorten aktuell im Sortiment. Einmal so durch das Farbspektrum, was es grob gibt. Fangen wir an mit der Sugarroot White. Das ist, wie der Name sagt, es ist eine weißfleischige, eher so ein cremeweiß, nicht so ein strahlendes Polarweiß, wie man es vielleicht von der Wandfarbe her kennt. Das Interessante an der ist, es ist die süßeste Sorte, die wir im Sortiment haben. Also wirklich, das ist eine echte Süßkartoffel, die den Namen Süßkartoffel auch verdient. Dann haben wir die Sugarroot Yellow. Die ist cremegelb in der Farbe. Ist auch nicht ganz so intensiv wie mein Pullover, den ich aktuell anhabe. Aber hat doch, man sieht, es ist eine schöne hellgelbe Farbe. Die ist jetzt vom Geschmack her auch sehr süß, angenehm süß, nicht zu intensiv von der Süße her. Und die Sugarroot Yellow ist etwas, auch gegart, etwas fest. Also es ist keine festkochende Kartoffel. Nochmal, die meisten Süßkartoffeln, eher wenn sie gegart werden, kriegen so eine cremige, schmelzende Textur. Das hat die Sugarroot Yellow nicht so extrem, die bleibt etwas fester und wäre dafür natürlich auch gut geeignet, um daraus Pommes oder entsprechende Sachen draus zu machen. Dann haben wir die Sugarroot Chestnut, die noch eine sehr, sehr ungewöhnliche Knolleninnenfarbe hat. Wenn man sie durchschneidet, hat die eigentlich auch eher so eine hellgelbe Grundfarbe und ist so leicht orange marmoriert. Schaut wirklich sehr interessant aus, weil man, also es hat wirklich eine sehr schöne optische Farbkombination und die ist vom Geschmack her, wie der Name Chestnut schon sagt, hat wirklich, ist schön süß und hat so im hat wirklich schöne Maroni Esskastani Noten wirklich im Geschmack. Die letzte im Bunde in dieser Serie ist die Sugarroot Purple. Wie der Name sagt, Purple ist eine von den violettfleischige, ist von der Knollenform eher etwas länglicher, die anderen sind eher so breit kompakt und das Typische bei den allen violetten Sorten ist wirklich, dass die so ein bisschen in die Länge gezogen sind.
Röhrenmäßig.
Genau, so röhrenmäßig. Die ist auch sehr süß, ist von der ganzen Sugarroot-Serie, die mit dem schwächsten Zuckergehalt, aber trotzdem eine definitive Süßkartoffel, eine definitive Sugarroot-Süßkartoffel, hat etwas intensiveren Geschmack durch den höheren Anthocyangehalt. Man schmeckt es einfach raus.
Man muss auch sagen, dass wir bei den Purple-Violetten Süßkartoffeln eine riesige Pipeline im Hintergrund haben, die einfach noch nicht so weit ist.
Genau.
Also da wird sich, wir werden, ich denke, in Zukunft dann auch, weil sie einfach schon fantastisch sind von der Farbe her. Und da gibt es auch Sorten, die schmecken wirklich nach schwarzer Schokolade. Und also ich war ganz hingerissen. Und in Zukunft, das ist jetzt halt ein bisschen, aber das gehört zu der Züchtung und zu der Entwicklung von Sorten, dass wir immer auch Zukunftsmusik spielen. Die rote Sorte haben wir jetzt, aber ich bin sicher, dass wir in 3 Jahren 2, 3 rote Sorten haben werden und das noch weiter aufspiegeln und da wir Möglichkeiten geben. Rote Sorten heißt auch immer Anthocyane, heißt gesunde Inhaltsstoffe. Und wenn wir das zusätzlich mit den extrem schmackhaften, süßen Süßkartoffeln transportieren können, dass sie eben auch noch diese gesunden Anthocyane haben, dann steht dem Erfolg dieses speziellen Gemüses sicher nichts mehr im Wege.
Genau. Dann, Markus, erzähl du uns doch mal bitte was über das Open Sky Freilandtomatensortiment.
Ja, Tomaten haben ja mit dem Süden zu tun. Wenn ich an Tomaten denke, dann kommt immer mir eine kleine Kindheitsgeschichte in den Sinn. Wir waren in den Ferien, ich meine noch ohne meine Schwester, das heißt, ich war jünger als 3,5 Jahre, so die erste Kindheitserinnerung, im Zelt im Tessin und es hat geregnet. Hat mich ein bisschen beängstigt, ich kann mich noch erinnern, mein Vater hat einen Graben rund ums Zelt gegraben und dann gab es irgendeinen sonnigen Tag und an einem sonnigen Tag hat mir dann auf einem Markt der Marktfahrer eine rote Tomate geschenkt. Ja. Und die war so schön und so wunderschön, ich habe gar nicht gewagt, sie zu essen, habe die dann neben dem Bettchen irgendwie hingestellt. Mehr weiß ich nicht mehr, das ist Geschichte, aber die Assoziation, die haben wir ja alle. Tomaten, gleich unbeschwertes Leben, gleich südliches Leben. Aber die meisten Tomaten müssen wir produzieren, indem wir zuerst mit der Bohrmaschine zugange gehen und ein Riesengerüst machen. Der Mann ist gefragt oder der Nachbar oder der Vater. Bei uns wäre es mein Vater gewesen, der ist handwerklich viel begabter gewesen als ich. Und dann erst vielleicht unter Umständen, wenn sie nicht an der Braunsäure zugrunde gehen, dann gibt's Tomaten. Ja. Und unser Ziel, mein Ziel war es, Tomaten zu züchten, die halt Open Sky wachsen draußen, die wirklich das unbeschwerte Wachstum haben, weder von Alternaria noch von Phytophthora belästigt werden. Und das sind die ersten 4 Sorten, die Open Sky Tomaten, die eben dieses unbeschwerte Lebensgefühl auch in Tat und Wahrheit bringen bei der Kultur der Tomaten. Die Kultur der Tomaten soll eben auch einfach und leicht sein und nicht eine Beschwernis. Ja, da haben wir 4 Sorten. Sugar Red ist eine kleine oder mittelgroße Cherry-Tomate, extrem fest, extrem knackig, mit dem höchsten Zuckergehalt, also eine Delikatesse, wenn man gerne etwas süßere Tomaten hat. Und dann haben wir die Sorte Morning Sun, das gleiche in Gelb, etwas weniger knackig, auch ganz leicht weniger süß, wie es halt vielleicht ein bisschen mehr Zitronensäure drin, wie man es von der Assoziation der gelben Tomatenfarbe sich denken könnte. Dann die Sorte Tombon, ein etwas größeres Salatumbahn, der Rispentomate, einen kleinen Rispen, die auch einen sehr guten Geschmack bringt und als Höhepunkt dann die erste Phytophthora-resistente schwarze Tomate, nämlich Happy Black, mit einer schönen schwarzen Färbung, die dann rot ausläuft, sieht wirklich wunderschön aus, diese gemischte Farbe, auch etwas mehr Anthocyane innen im Fruchtfleisch und die hat so einen richtigen Umami-Geschmack, Fleischgeschmack, schwierig zu beschreiben, wie man das möchte, aber mit der Sorte ist man wirklich versucht, belegte Brote mit Tomaten zu machen und auf den Schinken zu verzichten. Das ist wirklich in sich selber aromatisch. Ich mag das, es gibt auch Leute, die das nicht so mögen. Die mögen süße Tomaten. Ich habe diese Umami-Tomaten mit diesem würzigen Geschmack sehr gerne und das bietet die Sorte Happy Black. Dazu noch diese spezielle Farbe. Ja, das war so ein bisschen mit den Tomaten. Jetzt haben wir im Jungpflanzenprogramm auch einige Zitruspflanzen neuerdings.
Genau, das ist neben den Gemüseneuheiten eigentlich die neue Jungpflanzengruppe 2022, die Zitronen. Wir haben sie unterteilt in Citrus und
oder Zitruspflanze könnte man sagen.
Genau, die Zitruspflanze also die Sorten haben wir unterteilt in unterschiedliche Gruppen. Einmal die Citrus und einmal die Citrobella. Unterschied ist da eigentlich die Verwendung. Die Citrus sind frostfest, winterhart, frostfest bis winterhart. Die Citrobella sind, wie man es bei den Zitronen üblicherweise kennt, Kübelpflanzen. Die mögen keinen Frost, die mögen keine kalten Wintertemperaturen. Und bei den Citrus haben wir aktuell im Sortiment zum einen die Poncirus trifoliata, die Bitterorange, ist jetzt keine direkte Citrusart, ist aber eine sehr nahe Verwandte, ist sommergrün, ist laubabwerfend, dadurch hat sie eine extrem hohe Winterhärte. Wenn die Containerpflanze einmal ausgepflanzt wurde, die ersten drei Winter sollten einen leichten Winterschutz geben, aber wenn sie nach dem dritten Standjahr etabliert ist, kann die durchaus bis zu minus 18, minus 20 Grad Wintertemperaturen problemlos aushalten. Die zweite Sorte in der Citrus-Gruppe ist die Yuzu-Zitrone, Citrus Junos. Ist eine immergrüne Sorte, ist nicht so extrem winterhart wie die Poncirus. Die Yuzu-Zitrone hält durchaus Temperaturen bis minus 7, minus 8 Grad aus, ist dadurch eher für die wärmeren Standorte oder extrem geschützte Lagen, Innenhof oder was man auch durchaus machen kann, ist sie als normale Kübelpflanze auch zu verwenden. Dann bei den Citrobella haben wir zum einen die Volkammer-Zitrone, Citrus Volkammeriana. Die ist von unserem ganzen Sortiment am ehesten vergleichbar mit der ganz normalen Küchenzitrone. Die Form ist sehr ähnlich, vielleicht ein bisschen runder. Der Saft ist auch wirklich sehr, sehr gut und man kann den Saft und die Schale halt wirklich 1:1 verwenden.
Das ist einer der besten Zitronensäfte. Ich habe das mal durchdegustiert. Es ist fantastisch. Übrigens die Volkammer-Zitrone, eine fast deutsche Zitrone, weil in der Renaissance wurden auch zum ersten Mal Zitrus als Kübelpflanzen in Nordeuropa angebaut, unter anderem auch von Adligen, aber auch von reichen Kaufleuten. Und einer solcher Kaufleute war der Herr Volkammer, der das in Nürnberg gemacht hat und dann auch ein wissenschaftliches Werk darüber, im Riesenformat, wunderschön farbig, darüber verfasst hat, die erste Zitrusliteratur aus Deutschland. Also Zitrus in Deutschland, nördlich der Alpen, hat eine lange Tradition und das wollen wir mit dem Citrobella-Sortiment sozusagen und mit dem Svitrus-Sortiment verbessern. Svitrus natürlich wegen Swiss Citrus.
Genau, und die letzte Sorte im Citrobella-Sortiment ist die Kaffeelimette, Citrus Hystrix, wird jetzt weniger angebaut oder verwendet für die Früchte, sondern da geht es wirklich um die Verwendung der Blätter. Die Blätter haben ein sehr intensives, zitroniges, limettiges Aroma. Das merkt man allein schon, wenn man mit der Pflanze zu tun hat, die mit der Pflanze umgeht. Die Hände haben danach einen wirklich sehr intensiven Zitrusduft. Die Blätter verwendet man einfach zum Aromatisieren von Speisen. Man kann die Blätter mitessen. Wenn man sie sehr fein schneidet, ist es überhaupt kein Problem. Ansonsten einfach in Pfannengerichten die ganzen Blätter mit reingeben. Im Prinzip wie ein Lorbeerblatt. Das findet man auch immer mal wieder und wenn man das ganze Zitrusblatt einfach mit reingibt, im Nachhinein rausfischen oder mit drin lassen.
Genau, das waren so eine Gruppe von Neuheiten. Ich glaube, das ist zu viel, das unter einmal vorzustellen. Ja. Das wird dann auch fast nicht mehr genießbar. So lange Arbeitswege können Sie gar nicht haben, wenn Sie das hören. Es wird also noch einen zweiten Podcast geben mit Neuheiten. Vielleicht zum Abschluss noch. Wie viele Neuheiten gehen überhaupt? Mir ist selber aufgefallen, in den letzten 3 Jahren haben wir bei Lubera Edibles wahnsinnig viele Neuheiten gemacht. Und Sie werden sich vielleicht auch fragen, geht das überhaupt? Wird das nicht zu viel? Und warum machen die das? Warum machen wir das? Wir machen das, weil wir ganz überzeugt sind, erstens mal, dass im Bereich essbarer Pflanzen noch ungeahnte Möglichkeiten sind. So wie man heute sagen kann, dass man vielleicht nur 5% der möglichen essbaren Pflanzen überhaupt kommerziell nutzt, weltweit. Mhm. Ja? Also da muss noch eine riesen Dunkelziffer sein, die auch interessant wäre. Da gibt es auch viele, halb geheime Pflanzen, vergessene Pflanzen, die man vergessen hat oder die gar nicht so richtig entdeckt worden sind. Also die Welt der Esspflanzen ist breit. Die muss auch breit sein, wenn wir uns alle in Zukunft gesund ernähren möchten, auch im Garten gesund ernähren möchten. Und auch der Anbau im Garten ist ein Teil der gesunden Ernährung und man könnte sagen der Volksgesundheit. Ja. Und da braucht es mehr Diversität. Diversität heißt immer auch Risikoverteilung. Noch vor gut 100 Jahren, 150 Jahren ist mal ein schöner Teil der irischen Bevölkerung verhungert, weil die Kartoffeln Phytophthora bekommen haben. Ja, das war, weil sie keine Risikoverteilung hatten. Und auch heute ist es so, dass 3 bis 5 der wichtigsten Nahrungspflanzen 80% unseres Konsums abdecken. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber ich wette, es wird eher noch schlimmer sein. Und das können wir in unserem Garten, das können unsere Kunden in ihrem Garten anders machen und das wird irgendwann auch die Landwirtschaft anders machen. Wir brauchen mehr Risikoverteilung. Das ist die eine Überlegung. Die andere Überlegung ist, wir hatten jetzt während Corona die einzigartige Situation, die wir normalerweise nur kurz für 2 Wochen im Frühjahr haben, nämlich mehr Nachfrage als Angebot. Ja? Und da ist es einfach geworden, Pflanzen zu verkaufen. Wenn du einfach mal Himbeeren hattest, dann konntest du Himbeeren verkaufen. Das wird sich ändern. Auch unsere Zahlen, die wir bei online haben, bei Lubera.com, zeigen deutlich, dass die Nachfrage nach Pflanzen aktuell 30, die Informationsnachfrage nach Pflanzen, ja, wir haben ungefähr im Durchschnitt 1 Million Besucher pro Jahr, pro Monat. Und das heißt, wir sehen genau, wie die Schwankungen sind im Vergleich zum letzten Jahr. Und wir haben ungefähr 30% weniger Besucher pro Monat als vor einem Jahr. Ja, das wird sich auch auswirken. Und in der Situation ist es wichtig, sich zu diversifizieren. In der Situation ist es wichtig, Neuheiten anzubieten. In der Situation ist es wichtig, die Kunden und die Kunden unserer Kunden zu überraschen mit Dingen, an die sie noch nie gedacht haben. Und darum, das ist der Grund, dass unser Sortiment auch in Zukunft relativ schnell größer werden wird. Natürlich ist es möglich, dass nach einigen Jahren auch mal was wieder wegfällt. Wir brauchen als industrieller Jungpflanzenbetrieb eine bestimmte Mindestmenge zum Produzieren. Ich sage mal, unter 10.000 pro Sorte wird es irgendwann schwierig. Ja, Sie helfen mit, dass wir die Diversität erhalten können. Aber das ist so der strategische Hintergrund. Wir möchten in unserem Bereich essbare Pflanzen, Jungpflanzen von essbaren Pflanzen, und zwar einfach produzierbare Jungpflanzen, die man im richtigen Moment topfen kann, ein paar Wochen oder Monate später verkaufen kann. Dieses Sortiment möchten wir deutlich ausweiten, damit Ihre Arbeit einfacher wird, aber damit Sie auch Ihren Kunden, ja, einerseits den Endkunden, aber auch den Wiederverkäufern, Ketten, den Einkäufern, Geschichten erzählen können und damit den Marktanteil essbarer Sorten am Pflanzenmarkt vergrößern können. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser Inflation der Sorten.
Ja, danke Markus, dass du uns auch die Lubera Edibles Neuheiten vorgestellt hast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Anregungen haben, können Sie die gern direkt an mich stellen, an frederik.vollert@luberaedibles.com. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Podcast.
Das Lubera Edibles Gärtnerradio finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.